Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Sind Patienten Kiffer auf Rezept? Dieser Frage werde ich wieder nachgehen. Heute spreche ich mit Marco und es geht um Morbus Crohn. Als wenn diese schwere chronische Darmerkrankung nicht schon genug wäre. Nein, Marco leidet auch noch unter ADHS. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer und ich möchte Ihnen zuerst einen Einblick darüber geben, was Morbus Crohn ist und wie es sich auswirkt, also welche Symptome im Vordergrund stehen. Morbus Crohn zählt zu den chronisch entzündlichen Darmkrankheiten. Sie kann prinzipiell in jedem Abschnitt des Verdauungstraktes auftauchen, vom Mund bis zum After. Meist ist jedoch das Ende des Dünndarms oder der obere Abschnitt des Dickdarms betroffen. Meist sind also Teile oder sogar der gesamte Dickdarm entzündet. Bei Morbus Crohn kann sich die Darmschleimhaut bis in die tieferen Schichten der Darmwand entzünden. Welche Ursachen dazu führen, konnten Wissenschaftler bislang noch nicht genau klären. Da die Krankheit jedoch in Familien gehäuft vorkommt, spielt eine genetische Veranlagung wohl eine Rolle. Nach heutiger Kenntnis führen einzelne Gene zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, diese Krankheit zu entwickeln. Daneben begünstigen Umweltfaktoren die Krankheit. Raucher haben zum Beispiel ein höheres Risiko. Psychische Belastungen lösen den Morbus Crohn zwar nicht aus, können aber den Verlauf ungünstig beeinflussen. Kommen also verschiedene Faktoren zusammen, scheint sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper zu richten und lösen im Darm eine dauerhafte Entzündung aus. Dass das Immunsystem sich gegen den eigenen Körper richtet, habe ich schon bei der Multiplen Sklerose in Folge 3 des Podcasts beschrieben. Falls Sie die Folge noch nicht gehört haben, gerne mal reinhören. Ach übrigens, eine falsche Ernährung ist dagegen weder für das Entstehen der Darmkrankheit noch für die Schübe verantwortlich. Die Erkrankung macht sich vorwiegend in jungen Jahren bemerkbar. So liegt das durchschnittliche Erkrankungsalter zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr. Aber grundsätzlich kann Morbus Crohn auch erst bei älteren Menschen auftreten. Die Darmkrankheit verläuft in Schüben. Das bedeutet, es gibt also Zeiten, in denen sie Beschwerden bereitet und Zeiten, die symptomfrei verlaufen. Aber was sind nun die typischen Symptome? Die Patienten haben Durchfall, der über viele Wochen anhält, und krampfartige Bauchschmerzen, die vermehrt im rechten Unterbauch auftreten. Darüber hinaus kann es auch zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Es kommt zu ungewolltem Gewichtsverlust. Die Symptome variieren jedoch von Mensch zu Mensch und hängen unter anderem davon ab, welchen Abschnitt des Verdauungstrakts die Krankheit betrifft. Es kann auch zu Gelenkschmerzen kommen. Manchmal können die sogar die ersten Symptome darstellen. Wie sieht nun die Therapie von Morbus Crohn aus? In erster Linie muss der Entzündungsprozess unterbunden werden. Während eines akuten Krankheitsschubs wird mit Cortison oder speziellen Entzündungshemmern therapiert. Treten wiederholt Schübe auf, muss der Patient meist spezielle Arzneimittel dauerhaft einnehmen, um einen erneuten Schub zu verhindern. Unter Umständen muss die Ernährung umgestellt werden. Die Patienten müssen auch darauf achten, dass es nicht zu einem Mangel an wichtigen Nährstoffen und Vitaminen kommt. Aber jetzt zu meinem Gast. Seine Erstdiagnose bekam er im Frühjahr 2012. Zu der Zeit befand er sich noch im Studium und sein erstes Kind kam gerade zur Welt. Allerdings hatte Marco schon als Jugendlicher starke Symptome, die er jedoch nie ernst nahm und verdrängt hat. Es kam dann zu massiven Erschöpfungszuständen und Mangelernährung. Nach einem Zusammenbruch hat Marco dann endlich einen Arzt aufgesucht. Während der Studienzeit kam er immer mal in Kontakt mit Cannabis. Klar, wer nicht? Der eine oder andere kommt ja schon in der Schulzeit in Kontakt mit Cannabis. 2013 bemerkte er dann die therapeutische Wirkung von Cannabis ganz bewusst. Es half ihm schnell bei Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen. Markus sagt, dass der Erfolg so überwältigend war, dass er kurzerhand von seiner Frau das Okay bekam, für circa eine Woche einen Reha-Aufenthalt in den Niederlanden zu machen. Wohlgemerkt, 2013 gab es noch kein Cannabis auf Rezept und Patienten waren gezwungen, sich die Therapie anderweitig zu besorgen. Übrigens, durch die Ablehnung von Kostenübernahmeanträgen sind sogar Patientinnen und Patienten heute noch gezwungen, sich Cannabis auf dem Schwarzmarkt zu besorgen. Aus diesem Grund setzt sich der VCA für die Abschaffung der Antragstellung ein und für die Anerkennung der Therapiehoheit der Ärzte. Jetzt habe ich aber genug gequatscht. Das Wort hat jetzt mein Gast. Marco, magst du dich einmal selber vorstellen?
Ja, ich heiße Marco. Bin 37 Jahre alt momentan. Ich bin Cannabis-Patient seit 1,5 Jahren nun. Ich habe natürlich eine lange Geschichte mit dem Gepäck, die eigentlich so von Mitte, Ende meines Studiums bis jetzt reicht. Und dazu wurde ich heute eingeladen. Das freut mich sehr.
Ja, mich freut es auch sehr. Und wir haben uns natürlich vorher schon mal unterhalten. Das ist ganz klar. Da hast du schon einiges über dich erzählt. Unter anderem hast du auch erzählt, dass du während des Studiums schon in Kontakt gekommen bist mit Cannabis. Da würde ich mal sagen, wer ist das nicht? Also entweder in der Schulzeit oder im Studium kommt man ja meistens in den Erstkontakt, ganz klar. Dann hast du ja auch gemerkt, dass mit dir was passiert ist. Es ging dir gut damit. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Hast du da schon so irgendwo gemerkt, dass das therapeutisch auch wirksam ist? Oder wann kam das?
Also ich muss dazu sagen, meine Diagnose mit meinem Morbus Crohn, die ich hatte, die war 2012, glaube ich. Genau, im Frühjahr 2012. Ich hatte aber schon jahrelang vorher Probleme anscheinend. Also es hat sich geäußert in Durchfällen, Schmerzen, immer wieder Gewichtsabnahmen. Und ich habe das aber selber auch gar nicht so wirklich realisiert. So, man ist ja jung und ich bin auch nie zum Arzt gegangen. Ja, wie du schon gesagt hast, kommt man freizeitmäßig. Während dem Studium kam ich ab und an in Kontakt mit Cannabis. Und im Endeffekt habe ich erst so richtig schlimm meine Symptome bekommen, als ich eigentlich aufgehört habe, überhaupt Cannabis zu konsumieren, weil mein Sohn auf die Welt kam und ich weit mehr vorhatte. Und Cannabis hat ja auch einen schlechten Ruf gehabt, zumindest zum Freizeitkonsum. Und dann habe ich damit komplett aufgehört. Und tatsächlich war es dann so, dass ich einen Monat, zwei später zusammengebrochen bin. Ich hatte starke Durchfälle am Tag. Also das kann man sich, glaube ich, so gar nicht vorstellen, wenn man von Durchfällen redet. Aber es war wirklich bis 30 Mal am Tag mit Blut und allem. Und innerhalb von einem Monat, genau, war für mich klar, okay, irgendwas passt hier nicht mehr. Und ich bin letztendlich zum Arzt, genau. Und dann war eben meine Diagnose da, Morbus Crohn. Das war damals Beteiligung vom, im Endeffekt vom Mundbereich, also wo es auch schon Schleimhäute gibt, bis hin zum After, immer wieder diskontinuierlicher Befall mit Läsionen.
Ja, also ich meine, da war natürlich auch viel los. Du warst im Studium, dein erstes Kind war unterwegs und dann ging es dir noch schlecht. Es kam zu einem Zusammenbruch und dann hast du die Symptome natürlich wahrnehmen müssen und bist zum Arzt. Der Arzt hat dir wahrscheinlich nicht gleich Cannabis verschrieben, sondern hat erstmal anders therapeutisch agiert und dir eine Standardtherapie verschrieben. Ist das richtig?
Ja, richtig. Also zuerst wurde ich vom Hausarzt, bevor überhaupt die Diagnose feststand, schon mit Sulfasalazin.
Meistens sind es ja Cortisone, ne? Und schwere Entzündungshemmer, die man dann bekommt. Hattest du da Nebenwirkungen? Wie ging es dir damit?
Genau, also im Anschluss habe ich dann direkt, also zwei Wochen später nach der Spiegelung, habe ich Prednisolon direkt hochdosiert bekommen. Also es waren, glaube ich, damals irgendwie 80 Milligramm täglich.
Und das ist viel.
Das war erstmal, das war ultra viel. Also er hat gemeint, ja, sie haben halt Morbus Crohn und hier und jetzt schauen wir halt mal. Das war so, damit wurde ich quasi entlassen nach der Spiegelung. Und das Cortison habe ich gar nicht vertragen. Also das war extrem. Und zu der Zeit habe ich aber halt einfach das ausgehalten und dachte, na, das gehört so. Also ich konnte bis nachts um 4 Uhr nicht schlafen. Also ich habe extrem geschwitzt, mein Herz ging total. Und das Problem daran ist ja, man muss ja in der Früh um 6 wieder die nächste Tablette nehmen. Also bestand mein Schlaf so jeden Tag oder Nacht so aus 1,5 bis 2 Stunden eigentlich. Dazu noch das neugeborene Kind, und meine Frau und ich im Studium und das war krass. Also das war eine Zeit, das wurde auch nicht besser. Also nach einer Woche, zwei wurde dann runterdosiert. Klassischerweise dosiert man dann Cortison runter. Problem war, dass schon bei der Halbierung der Dosis sofort wieder die Symptome stärker da waren, Durchfälle und alles, so dass wir ziemlich schnell auf Immunsuppressiva noch dazugegangen sind. Azathioprin, ja, noch ungefähr im halben Jahr wurde dann versucht, Cortison langsam auszuschleichen und nach einem Jahr hätte ich eigentlich stabil sein sollen, ja.
So war der aber ich höre daraus, du warst nicht stabil. Ne? Also Cortison, vielleicht nochmal für die Zuhörer, muss ausgeschlichen werden, genauso wie du es beschrieben hast. Es wird dann stufenweise wieder abgesetzt, in der Hoffnung, dass die Entzündung damit dann behoben ist. Aber wie ich bei dir heraushöre, war die Therapie so nicht erfolgreich. Was passierte dann danach, nach Absetzen von Cortison bzw. Einnahme von den Entzündungshemmern, die du dann genommen hast?
Ich habe eine Lungenentzündung bekommen, also die lange Zeit nicht entdeckt wurde. Ich bin herumgelaufen mit Fieber, mir ging es nicht gut, das Fieber war echt hoch, war auch manchmal wieder weg, aber dann kam es wieder und dann irgendwann habe ich angefangen, Blut zu husten und bin zu meinem damaligen Hausarzt, der hat mir daraufhin ein Bronchialspray, das eigentlich gegen Asthma ist, verschrieben, weil er gemeint hat, ich habe halt vielleicht entzündete Bronchien und bin dann noch am selben Tag aber zum anderen Arzt, weil es mir echt nicht gut ging und ich Sterne gesehen habe beim Husten. Der hat mich dann abgehört, hat mich zum Röntgen geschickt, wohin eine atypische Pneumonie vermutlich durchs Azathioprin ausgelöst. Man wusste es zu der Zeit nicht. Er hat gesagt, das steht zumindest im Raum, weil das eine Nebenwirkung sein kann. Und da stand ich dann und hatte zu entscheiden, wie ich jetzt weiter in der Therapie entscheide und habe auch meinem Facharzt zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich vertraut, weil der mich nicht gut betreut hat. Habe meinen Arzt gewechselt, meinen Facharzt und das Ganze ging mit Krankenhausaufenthalt und noch und nöcher und Studienabbruch. Das ging dann ein paar Jahre, bis ich eigentlich stabil war, aber immer wieder Nebenwirkungen mit Azathioprin hatte. Also eine starke Gürtelrose, Krankenhausaufenthalt. Ich hatte Arthrosen in großen Gelenken, wo man auch nicht wusste, wo die herkommen.
Meine Güte, das ist ein langer Leidensweg. Da hast du wahnsinnig viel mitgemacht und das ja mit einer jungen Familie, die du im Schlepptau hattest. Nicht einfach, würde ich mal sagen. Also das hört sich wirklich nicht gut an, möchte, glaube ich, keiner so mitmachen, wie du es da durchlebt hast. Und wie bist du dann überhaupt zu der Therapie mit Medizinalcannabis gekommen? Also wenn du so über so lange Zeit ja mit den üblichen Therapeutika behandelt wurdest, hast du da irgendwo einen Arzt gefunden, der gesagt hat, Mensch, ich habe da noch was anderes, was sie vielleicht besser vertragen? Oder wie lief das?
Also ich hatte mehrere einschneidende Erlebnisse mit Cannabis. Wie gesagt, ich hatte ja früher schon Erfahrung damit. Und zur Zeit, als mir dann richtig schlecht ging, eben nach Abbruch dieser immunsuppressiver Therapie, es war so um die Weihnachtszeit herum, ging es mir wirklich so schlecht, dass ich nichts mehr bei mir behalten konnte, nur noch Schmerzen hatte, den ganzen Tag im Klo verbracht habe. Und dann kam ein Freund von mir vorbei, der mir irgendwie so ein paar kleine Blüten in die Hand gedrückt hat und gemeint hat, hier, Marco, damit du an Weihnachten mit deiner Familie was essen kannst. Das ist halt so, naja, was heißt scherzhaft, bisschen im Scherze, aber war natürlich viel Wahrheit dabei. Der hat mir das gegeben und tatsächlich, es waren die einzigen 3 Tage, an denen ich davon was inhalieren konnte, zu der Zeit schon mit einem kleinen Vaporizer, an denen ich mein Essen bei mir behalten konnte und überhaupt was essen konnte.
Und also da hat es Klick gemacht, würde ich mal sagen.
Da hat es Klick gemacht, aber zu der Zeit stand es noch gar nicht zur Debatte. Also da war in Deutschland, gab es glaube ich die Ausnahmegenehmigung für Schwerstkranke, aber noch nicht das Gesetz. Und 2 Jahre später ging es mir, war auch noch mal schlecht, hatte ich auch einen Aufenthalt, habe ich von meiner Frau quasi Fahrtschein bekommen. Ich soll doch bitte 10 Tage in die Niederlande, um mich dort zu therapieren, weil es mir so schlecht ging und ich kein Essen bei mir behalten konnte. Und
Du hast mir ja erzählt, sie hat dir das Go für einen Reha-Aufenthalt in den Niederlanden gegeben und finde ich sehr schön beschrieben. Da bist du auch nicht der Einzige. Also viele Patienten kommen tatsächlich aus diesem Freizeitkonsumbereich, mussten sich die Blüten im Schwarzmarkt irgendwo besorgen, um therapeutisch ihre Erkrankung behandeln zu können, bis es dann endlich 2017 zu dieser Möglichkeit der Verschreibung überhaupt kam. Also da bist du einer unter vielen, ganz klar. Aber wie schön, dass deine Frau dir da freigegeben hat und dich zur Kur geschickt hat nach Holland. Und da ging es dir gut, sozusagen.
Richtig, da ging es mir gut. Sie hat gemeint, zu Hause bringst du auch keinem was, wie du. Also ich habe wirklich keinen Mehrwert in der Familie leisten können zu dem Zeitpunkt. Ich war arbeitsunfähig, ohne mich krankschreiben zu lassen. Also im Nachhinein auch ein riesengroßer Fehler. Ich war nie krankgeschrieben. Bis 2017 bin ich du hast es eben angesprochen, ich glaube im Mai war das, als der Gesetzentwurf quasi Freigabe war, bin ich direkt am nächsten Tag zu meiner Hausärztin gegangen und habe mich wirklich lange darauf vorbereitet, habe ihr das auch erklärt und sie hat dann gleich abgeriegelt, hat gemeint, nein, also das ist ja was für wirklich kranke Menschen, denen es wirklich schlecht geht, also die quasi im Sterbebett liegen, wo ich mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein. Sie hat mich wirklich direkt abgewimmelt und daraufhin habe ich natürlich bei vielen Ärzten mal angefragt, ob die generell also ich habe halt angerufen, aber es war ziemlich ernüchternd bei uns in Nordbayern. Ich wurde sehr stark enttäuscht von den Reaktionen und das versetzt einen natürlich dann, also ich hatte dann auch andere Probleme. Ich habe eigentlich nach ein paar Wochen aufgegeben im Endeffekt 2017.
Das Gesetz kam tatsächlich relativ überraschend, wurde sehr schnell umgesetzt und weder Ärzte waren richtig darauf vorbereitet, noch die Apotheker. Und insofern war es wirklich am Anfang sehr schwierig, einen Arzt zu finden, der offen dem gegenüberstand, wie auch Apotheken. Also das musste sich alles erstmal einspielen, diese ganze Situation. Aber wenn man in einer Notsituation sich befindet, so wie du, ist das natürlich extrem frustrierend, was du da mitgemacht hast. Und dass du erzählst, dass du die ganze Zeit gearbeitet hast, trotz Schmerzen, Übelkeit, Durchfällen und deinen ganzen Symptomen, die du hattest, Wahnsinn. Also das ist unvorstellbar, wirklich. Wann hast du dann einen Arzt oder eine Ärztin gefunden, die da offen der Sache gegenüberstand?
Das hat noch mal länger gebraucht. Ich war dann irgendwann auf Reha. Also ich habe in der Zeit, wie du gerade angesprochen hast, als ich gearbeitet habe, 3 Jahre, habe ich als Koch gearbeitet, was auch noch sehr belastend ist, bis es auch nicht mehr ging. Es ist dann in einer Reha geendet, in einer orthopädischen und psychosomatischen, weil ich also Arthrose in meiner rechten Schulter hatte, starke, konnte ich kaum noch bewegen. Also es ging über mehrere Monate, wo ich durchgehend Schmerzen 8 bis 9 hatte, trotz Tramal, Tilidin. Es hat im Endeffekt leicht erträglicher gemacht, aber nicht gelindert, die Schmerzen. Naja, dann bin ich auf Reha gekommen und dort war eigentlich das nächste einschneidende Erlebnis, dass der Chefarzt der psychosomatischen Reha, der leitende Oberarzt, dann in einem Gespräch mit ihm gemeint hat, ob ich denn nicht mal versuchen will, beim Hausarzt einen Antrag auf medizinisches Cannabis oder Extrakte oder zumindest Donabinol zu stellen, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich habe es mir aufgeschrieben, Tilidin, Novaminosulfon, ich habe Lyrica bekommen, ich habe Medikinet bekommen, weil ich noch 2 Jahre vorher mein ADHS auch noch diagnostiziert bekommen habe. Ich hatte Antidepressiva, ich hatte mein Azathioprin, ich hatte, es waren am Ende irgendwie 12 Tabletten jeden Tag.
Meine Güte.
Verschiedene. Und er hat gemeint, dass er der Meinung ist, dass man da eventuell ganz viel mit ersetzt könnte. Da war ich erstmal baff, weil das für mich unvorstellbar war, dass überhaupt ein Arzt das von sich anspricht, weil meine Erfahrung, wie gesagt, eine völlig andere war 2 Jahre zuvor in Bayern.
Aber wie toll, dass da endlich ein Arzt war, der dem offen gegenüber gestanden hat, der auch schon überblickt hat, dass du von deinen 12 Medikationen, die du bekommen hast, was wahnsinnig ist, ich glaube, das kann sich kein Mensch vorstellen, was du da für einen Cocktail zu dir nehmen musstest. Und ich denke mal, als du die Therapie mit Medizinalcannabis angefangen hast, konntest du tatsächlich einiges weglassen, oder?
Ja. Ich habe nicht gleich Blüten bekommen, sondern ich hatte zuerst, ich habe dann noch meinen Hausarzt nochmal gewechselt, einen gesucht, der quasi, wie es mir empfohlen wurde, Naturheilverfahren gegenüber offen ist und so, und habe mich dann da erkundigt und der hat gemeint, können wir gemeinsam machen, aber er sieht den Erfolg bei Blüten im Antrag nicht zu groß und würde erstmal Dronabinol versuchen. Und das haben wir dann auch gemeinsam gemacht. Und nach 5 Wochen kam eine Genehmigungsfiktion, also von dem her das Go, dass ich das probieren kann. Genau, und der Erfolg davon war aber relativ ernüchternd, muss ich sagen.
Ja, also ganz kurz für unsere Zuhörer, Dronabinol ist tatsächlich reines THC, also es ist einfach ein anderer Name für THC. Es war also kein Vollextrakt oder keine Blüte, sondern du hast das dann in Tropfenform wahrscheinlich zu dir genommen, das Dronabinol, oder wie wurde dir das verabreicht?
Genau, das habe ich in öliger Lösung bekommen, in der Apotheke zubereitet, und da habe ich früh und abends, ich glaube, das waren damals 2 oder 4 Tropfen, es war nicht viel, aber es war doch dieses ganze Fläschchen, und das hat mich dann auch erstaunt, anscheinend die komplett zu verordnen, also maximal zu verordnende Dosis im Monat, die ich da gebraucht habe. Und das war es hat mir nicht geholfen, also es hat auf meinen Darm im Endeffekt keine Wirkung gehabt. Das, was passiert ist, war, mir wurde schwindelig, mein Kreislauf war seltsam, ich konnte mich nicht konzentrieren und ich konnte nicht schlafen. Ich war ziemlich aufgekratzt und habe geschwitzt. So, das waren im Endeffekt die Wirkungen von Dronabinol.
Dir fehlt dir natürlich CBD, ne? Der entzündungshemmende Faktor, der eben auch in der Cannabispflanze ist. CBD ist halt ein guter Entzündungshemmer und der fehlt im Dronabinol. Wie bist du dann zu einer Medikation gekommen, die dir dann geholfen hast? Also Blüten, denke ich mal, inhalierst du, oder?
Richtig, Blüten inhaliere ich, ja, genau.
Und die sind CBD-lastig, oder wie sind die zusammengesetzt?
Die sind tatsächlich auch nicht CBD-lastig. Also es muss zwischen neben THC und CBD sicherlich noch zig andere Stoffe geben, die irgendwie eine Wirkung auf unseren Körper haben. Also von Terpenen und Flavonoiden ganz abzusehen. Sie sind auch nicht CBD-lastig. Ich habe THC-lastige Sorten für tagsüber. Eine Sativa, was aber ja auch nicht mehr eigentlich Klassifizierung in dem Sinne ist. Und abends eine Indica. Mhm. Ich sag's halt so, tagsüber eine, die eher euphorisierend, antriebsstark ist. Und abends eine eher, die auf den Kopf nicht so viel wirkt, eher auf Muskulatur entspannend wirkt. So.
Ja, genau. Sehr gut. Also da hast du völlig recht. Es gibt so viele Inhaltsstoffe in der Cannabis. Pflanze, also der Großteil ist noch gar nicht erforscht, und da sind viele Cannabinoide, die mit Sicherheit auch einen entzündungshemmenden Effekt haben, was wir noch gar nicht so überblicken können. Am besten erforscht ist einfach momentan das THC und CBD. Terpene spielen eine große Rolle, ganz klar. Der Entourage-Effekt spielt sicherlich eine Rolle, genauso wie Flavonoide. Eine Pflanze muss man eben immer als Gesamtheit sehen, ganz klar. Hast du denn deine Kostenübernahme, hast du die durchbekommen bei der Krankenkasse, oder musst du das selber bezahlen, deine Therapie?
Nee, ich habe eine Kostenübernahme. Letztendlich war es ja so, dass Dronabinol bei mir nicht die erwünschte Wirkung hatte, und ich habe dann noch ein Folgerezept geholt, habe es nochmal probiert, einen Monat, aber es war selbst nach 2 Monaten nicht sinnvoll. Und ein Freund von mir hat zur selben Zeit, der hat MS mit starken Spastiken, hat zur selben Zeit eine Kostenübernahme für Blüten bekommen tatsächlich, und hat mich dann auch motiviert, hat gemeint, naja, ich muss da dranbleiben, ich darf nicht aufgeben und soll das einfach machen. Es war leichter gesagt als getan, weil ich nochmal ein halbes Jahr dann arbeitsunfähig war, während einer Umschulung, also nochmal einen starken Schub hatte und auf Biologika eingestellt wurde auch noch. Dann habe ich aber einfach nochmal den Antrag gestellt, und tatsächlich kam nach 5 Wochen, und das hat uns alle zu der Zeit sehr verwundert, also sowohl mein Arzt als auch mich oder Angehörige. Ich habe eine Genehmigungsfiktion erhalten. Zu einer Zeit, als die Genehmigungsfiktion eigentlich gar nicht mehr in der Form existent war. Mir wurde auch ein paar Tage später mitgeteilt, dass der medizinische Dienst der Krankenkasse den Antrag an sich eigentlich abgelehnt hat. Aber ich habe ja die Genehmigungsfiktion jetzt.
Wie gut. Also wie gut. Da würde ich mal sagen, wirklich ein glücklicher Umstand bei allen Miseren, die du durchleben musstest. Du hast ja noch ADHS angesprochen. Also es ist ja nicht so, dass du nur in Anführungsstrichen den Morbus Crohn hast, der ja schon schlimm genug ist, überhaupt mit dieser Krankheit zu tun zu haben. Nee, ADHS betrifft dich dann auch noch. Das hast du wahrscheinlich seit frühester Jugend, denke ich mal. Das fängt ja schon ganz früh an sozusagen. Also die Diagnostik wird meistens erst im Schulalter gestellt, aber man hat es eigentlich von Geburt an, ADHS.
Genau, also Anzeichen waren definitiv immer da. Es wurde auch scherzhaft zu mir schon früher immer gesagt, auch von Klassenkameraden in der Schule, Mensch, du hast doch ADHS. Und die Lehrer haben, also ich hatte nur Probleme in der Schule. Ich hatte Verweise über Verweise, also an die 20 bestimmt gesammelt. Trotzdem die Schule geschafft und auch Studium. Und wahrscheinlich liegt es halt daran, dass ich mit partieller, ich sag mal, relativ hoher Intelligenz gesegnet bin. Und dadurch ist es nie wirklich aufgefallen. Erst als ich meine Familie gegründet habe und alles zu viel wurde, bin ich in eine Diagnostik gegangen und dann hat sich halt alles ergeben. Also dann haben sich für mich so viele Dinge in meinem Leben auf einmal einen Sinn ergeben, warum, wie, was passiert ist, auch wie mein Körper, in welchem Zustand er ist. Also ich war Anfang 30, ich habe mehrere Bandscheibenvorfälle, ich habe irgendwie eine ausgekugelte Schulter mit bleibenden Schäden, ich habe lauter so Dinge, die halt passieren, wenn man seinen Körper nicht achtet und komplett undiagnostiziert rumläuft. Und also, ja.
Wahnsinn, ich kann mir vorstellen, das war eine unglaubliche Erleichterung, ne, als du diese ganze Diagnostik durchlaufen hast, weil, wie du sagst, ne, sonst versteht man ja seinen Körper überhaupt nicht. Warum ist das immer so? Warum passieren mir diese Dinge? Aber plötzlich kommt dann die Erleuchtung klar, ne? Also die Zusammenhänge werden dann ganz schnell klar, genau wie du das beschreibst. Mein Gott, was für ein Leidensweg, den du da durchlaufen hast und trotzdem guckst du irgendwie positiv in die Welt. Das ist, finde ich, immer wieder toll, dass du dich da nicht unterkriegen lässt. Wahnsinnig, ich ziehe meinen Hut, absolut.
Von wegen positiv sein. Es war in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, für die meisten Menschen eine relativ schwierige Zeit. Corona und Pipapo. Und tatsächlich war es so, wenn mich im letzten Jahr jemand gefragt hat, wie geht es dir, habe ich strahlend, also fast geheult vor Freudentränen und gesagt, mir geht es so gut wie die letzten 10 Jahre nicht.
Ja, das glaube ich, ja. Weil du einfach Ruhe hattest, ne? Weil es einfach alles entschleunigt war, denke ich mal, oder? Das war für dich natürlich ein absoluter Segen. Andere sind in die Depression gelaufen, weil nichts passierte um sie rum. Und für dich war es sehr heilsam und ein Segen. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen, ganz, ganz klar. So, wenn du jetzt schon so Schwierigkeiten hattest, einen Arzt zu finden und so viele Ärzte gewechselt hast, hast du denn wenigstens eine Apotheke gefunden, die dich gut betreut?
Jein.
Ah, da kommt das Jein schon wieder.
Also, ich habe eine Apotheke gefunden, bei der ich auch gleich mein erstes Rezept eingelöst habe. Das war eine Apotheke vor Ort tatsächlich in meinem Dorf. Die haben sich tierisch gefreut. Das war aber noch ein Privatrezept, weil wir vor dem Antrag erstmal gesagt haben, jetzt probieren wir erstmal, ob denn tatsächlich Blüten helfen im Vergleich zu Donabinol. Und da war ich dann erstmal total baff, als ich 250 Euro, glaube ich, waren das. Das darf man, glaube ich, gar nicht sagen. Naja,
ja, das sind andere Preise als auf dem Schwarzmarkt. Es ist allerdings auch eine ganz andere Qualität und es ist ein Arzneimittel, ne? Also das ist, man wundert sich dann immer, wie teuer das ist. Aber das war natürlich ein Schlag für dich, ne?
Ja, ich war deswegen baff, weil ich, ich weiß jetzt nicht, ob man das vielleicht rausschneiden muss. Ich weiß ja nicht, wie die Preis-Dings ist.
Alles gut.
Ich habe mich eben informiert, bei welchen Apotheken man überhaupt, ob das bei jeder Apotheke theoretisch einlösbar ist, ein Cannabis-Rezept. Und habe dann eben auch schnell gemerkt, dass es Online-Apotheken gibt, Versandapotheken, war aber für mich jetzt schon mein erstes Rezept, weil ich mich nicht so ausgiebig informiert habe, eigentlich uninteressant. Ich wollte das vor Ort haben, ich wollte das in einer echten Apotheke haben, mit echten Menschen und nicht irgendwie durch Deutschland geschickt mit einem Paket. Bei mir in der Apotheke, die haben es ganz komisch behandelt, so irgendwie so ganz leise, ja, Cannabis-Rezept, ja, das können Sie schon einlösen, das wird aber teuer. Und ich sagte, ja, ist mir klar, dass es so teuer wird, dann wusste ich auch nicht. Und als ich das dann 2 Tage später erhalten habe, also sie haben mich angerufen, ja, es ist da, ich kann das abholen, haben die mir das so hinterm Tresen, so in einer, wirklich in einer braunen Papiertüte so vorbeigegeben, so. Und ich kam mir auch ein bisschen komisch vor. Und das war nicht so schön. Deswegen habe ich das zweite Rezept dann damals in einer Versandapotheke eingelöst.
Das kann ich gut verstehen. Also ich denke mal oder ich hoffe, heutzutage ist das nicht mehr so. Also der Umgang ist da etwas lockerer geworden. Und ich hoffe nicht, dass das in irgendwelchen neutralen braunen Papiertüten unterm Tresen dem Patienten gereicht wird, sondern es ist halt ein ganz normales Arzneimittel. Das muss man immer wieder betonen. Also wenn du jetzt so erzählst von der Apotheke mit der braunen Tüte, wie hat denn dein Umfeld reagiert auf deine Therapie? Hattest du das Gefühl, dass du stigmatisiert wurdest von Freunden, Bekannten, Verwandten? Oder waren die alle happy, dass du endlich was gefunden hast, mit dem es dir wieder besser ging?
Unterschiedliche Reaktionen natürlich. Also natürlich waren ganz viele dabei, die es total gefreut haben für mich. Aber es gab auch Menschen, die gesagt haben, ja Mensch, kiffen auf Rezept und die das auch nicht so wirklich verstehen, die sich ja auch nicht damit beschäftigen, welche Wirkung Cannabis haben kann, dass es natürlich eine berauschende Wirkung auch hat, aber dass diese abnimmt, wenn man wirklich stabil eingestellt ist, das ist denen auch nicht wirklich bewusst. Und vor allem von meiner Schwiegermutter, also da werde ich schon stark stigmatisiert. Also für sie bin ich so relativ faul und einfach ein Kiffer irgendwie. Und sie hat das nicht realisiert, dass ich im Endeffekt in den letzten 7 Jahren wenig wirtschaftliche, familiäre Leistung erbringen konnte, um es so zu nennen, weil ich also 3 Monate im Jahr durch nicht arbeitsfähig bin oder 4.
So, du bist eben schwer krank, ne? Chronisch schwer krank. Also das darf man nicht vergessen. Und das ist natürlich sehr schade, wenn so eine Stigmatisierung dann auch noch aus der näheren Verwandtschaft kommt. Das macht es ja nicht unbedingt leichter, ne? Aber ich hoffe mal, dass deine Freunde da locker mit umgehen mit der Situation.
Genau, die Freunde gehen sehr locker damit um. Ich kann mich eben mit einem guten Freund auch austauschen, auch über das Thema Medizinalcannabis, weil er eben auch seit, ich glaube, mittlerweile 3 Jahren schon Patient ist. Und tatsächlich auch in meiner Arbeit, ich habe ja eine Umschulung gemacht, eine neue Arbeitsstelle, ich bin damit offen umgegangen, weil mir es wichtig ist, dass da keine Gerüchte entstehen und keine irgendwie, ja, kein Smalltalk auf dem Flur. Und habe das halt direkt bei meinem Chef angesprochen und gemeint, ne, ist in Ordnung. Geht jetzt ja nicht davon aus, dass ich irgendwie jede halbe Stunde mit einer Tüte am Flur stehe. Da habe ich gesagt, nein, ich nehme sauber alle 3 Stunden, nehme ich meine Züge an meinem Vaporizer draußen. Und davon wird niemand meine Arbeitsleistung, im Gegenteil, es ist alles, also es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe ganz wenig Fehltage. Und
ach, ja, toll. Wie toll. Ja, es freut mich total auch, dass dein Chef so offen damit umgeht, also so positiv auch. Ganz wichtig, dass du so offen damit umgehst, dass du da gleich deinem Chef reinen Wein eingeschenkt hast. Und ich möchte nochmal betonen, Patienten rauchen keinen Joint, also die meisten Patienten rauchen keinen Joint. Normalerweise wird das vaporisiert über einen Vaporisator, die reine Blüte. Das ist immer noch mal ganz wichtig, dass man das weiß. Also keine Kiffer auf Rezept.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Legalisierung mit dir zu sprechen kommen. Und zwar wird das ja von der Bundesregierung vorangetrieben. Cannabis soll legalisiert werden. Das Eckpunktepapier, das erste soll ja im Herbst rauskommen. Ich denke mal, das wird uns dann schon einen Hinweis geben, wie das ablaufen soll. Mal schauen, wann der Gesetzentwurf dann letztendlich eingereicht wird, wie lange das dauern wird. Der VCA sieht tatsächlich so einige Probleme für Patienten im Bereich Medizinalcannabis. Wir sehen eine große Gefahr für die Blüten. Da würde mich mal interessieren, wie siehst du das? Was hältst du von diesen Legalisierungsplänen? Siehst du da eventuell auch Gefahren für Patienten oder sagst du, nee, ist eine Riesenchance? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, wieder die zwei Seiten. Also ist ja nichts einseitig. Und so sehe ich es auch einfach zwiegespalten. Zum einen sehe ich die Legalisierung von Cannabis an sich komplett unabhängig vom medizinischen Gebrauch eigentlich für längst überfällig, also mal vollkommen losgelöst davon. Aber wie du sagst, bringt das auch Probleme mit sich. Also bei mir persönlich ist es einfach so eine bisschen Angst oder Skepsis, Verunsicherung, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, die ich auch gleich begründen kann, weil ich wahrscheinlich einfach jetzt nach jahrelangem Leidensweg was gefunden habe, was mir gut hilft und ich irgendwie Angst habe, dass es einem wieder weggenommen wird. Ich glaube, das ist ganz menschlich. Begründen kann ich es nicht wirklich. Es ist einfach, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Also je nachdem, es hängt ja sehr stark davon ab, wie die rechtliche Auslegung am Ende aussieht, welche Gefahr das dann für die Patienten letztendlich ist. Also deswegen ist es ganz schwierig für mich zu prognostizieren.
Ja, wir gucken alle in die Glaskugel. Also das tun wir auch von Seiten des VCA. Das ist klar, keiner weiß, wie es nachher aussehen wird. Fakt ist, wir müssen natürlich vorbauen, dass nicht die Blüten irgendwie rausfallen aus der Kostenübernahme. Wir möchten natürlich auch, dass die Therapiehoheit der Ärzte da noch mehr anerkannt wird, die am besten oder bestenfalls gar keine Anträge stellen müssen, sondern wenn die sagen, der Patient braucht das, dann wird es verschrieben. Das wäre so unsere Wunschvorstellung. Und ich denke, das ist auch im Sinne des Patienten, dass der nicht diesen Leidensweg und diesen Druck hat mit Antragstellung und dann wird der Antrag abgelehnt, dann musst du doch selber bezahlen. Also das ist ganz wichtig, dass da Druck rausgenommen wird für die Patienten.
Genau, also ich möchte dazu vielleicht auch noch sagen, für mich persönlich ist es ja nicht wichtig, dass die Einnahmeform jetzt die inhalierten Blüten sind, sondern für mich ist es wichtig, dass ich eine Einnahmeform oder ein Medikament habe, das wirkt, also das mir gut tut. Und wenn es jetzt tatsächlich inhalierbare Extrakte geben sollte, die ohne Alkohol sind, ganz wichtig, weil also ein Freund von mir hatte auch Dronabinol mit alkoholischer Lösung zum Inhalieren, der hat gesagt, das ist schrecklich. Ja, wenn es sowas geben sollte, irgendwie in Blistern verpackt oder irgendwas, was quasi Patienten vom Freizeitmarkt, sag ich mal, abhebt, dann und das genauso wirkt, ist das für mich in Ordnung. Ich bestehe auf die Blüten. Nur bisher gab es da nichts, was irgendwie den Rahmen auch der Kosten sprengt und irgendwie sinnvoll gewirkt hat.
Ja. Also da hast du absolut recht. Es gibt nur leider bis jetzt noch keine inhalativen Alternativen. Es gibt im Moment nur die Blüten, die dann so schnell anfluten und es gibt ja nichts, was da vergleichbar wäre, leider. Da warten wir noch drauf, dass es da galenisch irgendwelche Formen gibt, die dann auch wirklich mit den Blüten vergleichbar sind. Das wäre ein Segen, das wäre auch für die Apotheken ein Segen, weil dann auch ein Arzneimittel klarer definiert ist. Das, vor dem Problem stehen wir natürlich auch in der Apotheke immer. Wie soll man das nachher vom Freizeitkonsum wirklich abgrenzen? Klar, es ist abgegrenzt durch die Qualität, aber trotz alledem andere Anwendungsformen, die inhalativ angewendet werden könnten, wäre sehr hilfreich für Patienten und für alle anderen Beteiligten, für die Ärzte, Ärztinnen, Apotheker, Apothekerinnen, also für alle. Sehr schön. Ja, Marco, eine sehr beeindruckende Geschichte. Wahnsinnig, was du da durchgemacht hast und wie du jetzt wieder im Leben stehst. Du bist im Reinen mit deinem Chef, mit deinem Job. Deine Familie ist mit Sicherheit auch froh, dass du wieder so im Leben stehst, wie du es tust. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du dich mit mir unterhalten hast, dass du so offen damit umgehst. Das ist eine absolute Bereicherung und ich möchte ja Patienten damit eine Stimme geben mit diesem Podcast und ich denke, diese Stimme wird gehört und vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Es hat mich auch sehr gefreut, dass ich einfach ein bisschen davon erzählen kann. Und wenn jemand profitieren kann von den Erfahrungen, freut es mich natürlich umso mehr. Nicht aufgeben.
Definitiv, sehr gut. Das wäre dann nochmal der Tipp für alle, die da vielleicht auch Rat brauchen und nicht aufgeben. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank, Marco.
Danke.
Jetzt noch ein paar Worte zur ADHS. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Die Hauptmerkmale sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Typische Nebensymptome sind Desorganisation und emotionale Symptome wie zum Beispiel schnelle Stimmungswechsel oder verminderte Belastbarkeit bei Stress. ADHS gilt als angeborene Störung, die sich schon vor dem 6. Lebensjahr bemerkbar macht. Die Erkrankung kann also lange bestehen. Die ADHS-Symptome äußern sich allerdings bei Säuglingen, Kleinkindern, Jugendlichen und Erwachsenen total unterschiedlich. Wird die Störung nicht behandelt, beeinträchtigt sie die schulische und berufliche Leistungsfähigkeit und die sozialen Kontakte. Ein ADHS verschwindet nicht plötzlich mit dem 18. Geburtstag. Bei etwa 2/3 der Kinder und Jugendlichen bleibt die Krankheit bis ins Erwachsenenalter. Typische Stärken übrigens von Menschen mit ADHS sind Kreativität, Hilfsbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Feinfühligkeit und Sensibilität. So, das war die Geschichte von Marco. Ich denke, die Geschichte hat uns wieder einmal deutlich gemacht. Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Marco hilft der Medizinalcannabis sowohl bei seiner schweren chronischen Darmerkrankung als auch bei seiner ADHS. Zu Spitzenzeiten musste er bis zu 12 verschiedene Arzneimittel einnehmen. Unvorstellbar. Dank der Therapie mit Cannabis konnte er die meisten Medikamente absetzen. Er kann wieder arbeiten, am Familienleben teilnehmen und wieder Lebensfreude empfinden. Also ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig Cannabis in der Medizin ist, gerade für chronische Erkrankungen. Dieses Hanfgespräch und alle weiteren Folgen finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich auf der Website des VCA unter dem Reiter Podcast. Zusätzlich sind wir natürlich auch auf Facebook und Instagram vertreten. Alle Links finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie diesem Podcast und verleihen Sie Patienten eine Stimme. In 2 Wochen gehe ich wieder der Frage nach, ob Patienten nur Kiffer auf Rezept sind. Bis dahin, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.